bin gerade überlegen, ob ich in der Lage bin, überhaupt noch irgendwas zu sagen. Genug Festsport, ja, mir das bewegt, man teilt hier Brot des Lebens aus. Und die Tiefe und die Ehrlichkeit, ich glaube, das macht uns als Gemeindefamilie echt aus. Und so wie man als natürliche Familie lernen muss, ehrlich zueinander zu sein, oft, gell? Wenn man da auch als Kind seine Geheimnisse hat in der Familie, so hat man sie dann oft auch in der Gemeindefamilie anfangs, bis man lernt, mit Geheimnissen offen umgehen zu können. Und das war die Predigt vor 2 Wochen. Und irgendwie knüpft es heute alles ein bisschen daran an. Auch das, was ich heute schon alles gesagt habe, Wiederherstellung, das ist das Thema, was mich gerade ganz stark bewegt, nämlich in das ursprüngliche Bild Gottes. Und das beschäftigt mich gerade unheimlich. Ja, und das ist meine Einstiegsfrage. Heute wird sehr interaktiv, deswegen ihr seid alle mit dabei, ihr seid Teil der Predigt heute. Meine erste Frage, was beschäftigt euch gerade so in der Bibel? Auch ihr daheim seid einfach voll mit dabei. Was beschäftigt euch gerade so im Wort Gottes? Das ist jetzt kein Test, ob ihr gerade die Bibel lest oder nicht, sondern so geschwind aus dem Bauch raus. Was beschäftigt euch gerade in der Bibel? Habt ihr da ein Kapitel? Habt ihr gerade ein Buch oder irgendwas? Ein Thema? Haut's mal einfach geschwind raus. Nichts. Okay, dann müsste ich meine Predigt halt umorganisieren. Karen! Johannes 5, Weinstock, Reben. Okay, super. Was noch? Psalm 25. Da weiß ich gerade nicht so genau, was drin steht. Um Vergebung, okay. Ja, das ist gut, wenn das Thema auch schon mitnehmen. Was beschäftigt Markus, du wolltest schon was sagen? Habt ihr den nicht gehört? Okay.
Ich habe tatsächlich über was nachgedacht.
Die Vollmacht.
Die Vollmacht?
Okay. Cool. Was ist Beten? Okay. Nee. Der Verwalter von Abraham fängt an, mit Gott zu reden. Okay. Und die Einheit beschäftigt dich. Okay. Okay, dann bin ich mal gespannt, wenn du hier die erste Predigt machst, eine über die zwei Themen. Was ist Gebet? Weil das wäre doch gute Predigt, oder? Das ist über die Wahl, ja, bitte gerne, ich verstehe. Edgar noch, was beschäftigt dich gerade? Wow. Oh, Jesus. Ja. 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 Okay. Danke. Auch hier für eure Ehrlichkeit. Fritz noch? Ja. Ah. Okay. Okay. Deine CD habe ich übrigens gehört. Genau. Hey, wir haben so viele Männer und Frauen Gottes. Wisst ihr, als Predigtthema fällt immer, Mensch, wer hat nochmal auf dem Herzen drum und dran? Ich freue mich so, dass man da immer wieder jemand Neues hier habt, wenn ihr es auf dem Herzen habt. Edgar, weißt du, du trägst so viel, weißt du, einmal sage, hey, ich habe was auf dem Herzen, ich bringe hier mal Dinge auch hier vorne als Predigt rein, dann fühlt euch echt frei und kommt auf uns zu. Wir haben hier tatsächlich kein aussortiertes irgendwie Team, sondern sind dankbar, wenn der Sarah und Andreas auf einmal das hohe Lied der Liebe rüberbringt, oder? Ist das so bereichernd? Also das war jetzt aber echt nicht der Grund meiner Frage, das kam jetzt gerade zu ihr, denke, welche reiche Schätze Gottes sitzen hier, die so viel in sich tragen und wo das auch raus darf, das ist doch irgendwie, oder? Das ist mehr als offene Tür, das ist unsere Kultur, ja. Ja, mich bewegen gerade hauptsächlich die Begegnungen in der Bibel, die Jesus mit Menschen hatte. Das ist gerade, was mich irgendwie flasht und was mich bewegt. Was geschieht in den Begegnungen, die Jesus mit den Menschen hatte. Und ich rede jetzt mal nicht mit den herausfordernden Begegnungen mit der religiösen Elite damals, sondern hauptsächlich mit Menschen von der Straße, mit Menschen, die ihm irgendwo begegnet sind. Das bewegt mich so sehr. Wenn Menschen Jesus begegnet, habe ich ganz oft festgestellt, da beginnt tatsächlich eine Wiederherstellung innerhalb diesen Menschen, wie Gott sie schon immer gesehen und gedacht hatte. Und in dieser Begegnung von Menschen mit Jesus sehen wir das Herz Gottes. Jesus sagt mal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir Jesus in den Begegnungen mit den Menschen sehen zu seiner Zeit, und da sind die Evangelien ein reicher Schatz, wenn Jesus Menschen begegnet, sehen wir, da begegnet ihnen Gott Papa selber. Da sehen wir, wie das Herz Gottes schlägt für diese Menschen. Und wir dürfen nicht sagen, da ist der böse Gott, der Jesus ans Kreuz gehängt hat, und da ist der liebe Jesus, der uns errettet hat. Gott hat in Christus am Kreuz die Welt mit sich versöhnt. Das können wir nicht trennen, das ist eine Irrlehre. Und deshalb begeistert mich das so, diese Begegnungen von Jesus mit den Menschen anzuschauen, was da dahinter steckt. Weil das himmlische Herz des Papas wird sich bauen. Und wisst ihr, ich habe eins festgestellt, in all den Begegnungen, Jesus geht es nicht um Religion, es geht ihm um Beziehung. Und da bin ich gerade echt auf dem Weg meiner eigenen Heilung und Wiederherstellung, dass es nicht um Religion, um Regeln, um irgendwelche Dinge geht, sondern zuallererst mal um Beziehung. That's it. Das ist eigentlich der Kern der Predigt heute. Und Gott persönlich zu erleben, ihm persönlich zu begegnen, das steht nicht als irgendwie in unserem Leitfaden vom Gottesdienst drin, dass es halt auch drin steht. Wir lieben das gerade einfach, mit euch die Dinge durchzugehen. Wenn wir nicht da sein können, dann lest zumindest durch, weil in den Leitfäden, da ist unsere DNA, unsere Vision dahinter. Und wir glauben tatsächlich, dass Menschen hier im Gottesdienst Gott erleben und ihm begegnen können. Deswegen komme ich hierher, weil ich glaube, dass ihr nicht einfach nur mir begegnet. Das lieben wir auch, einander zu begegnen, absolut. Aber hauptsächlich auch, damit Gott uns begegnen kann. Und das darf ich heute Morgen, dass Gott uns begegnet. Aber auch sonst, wo wir unterwegs sind. Jo, und vor 2 Wochen, Kevin, du hast gerade angesprochen, die Frau im Jakobsbrunnen. Das war so meine erste Begegnung als Predigt, die mich echt beschäftigt hat. Faszinierend, wo er dieser samaritanischen Frau begegnet, was da alles drinsteckt. Und die Überschrift war ja so, es ist alles herausgekommen, ja. Was zuerst wie so ein seelsorgerlicher Beratungsfehler von Jesus ausgesehen hat, die Frau mit der Wahrheit so brutal zu konfrontieren, das hat dazu geführt, dass sie frei wurde, ja. In der Gegenwart von Jesus führt eine Offenbarung der Wahrheit nie zur Bloßstellung und Beschämung, sondern immer, ich liebe das Bild, gell, zu dieser Freiheit, zu dieser Rückführung zum Ursprünglichen. Das war in dieser Begegnung mit dieser Frau die Kernbotschaft. Da war so viel drin. Ja, und heute gucken wir uns eine andere Begegnung an. Und der Predigttitel heißt, wie dieser Filmtitel, yeah. Dinner for One, das ist heute der Predigttitel. So, jetzt gucke ich eine ganz ratlose Geschichte. Welche Begegnung könnte hinter diesem Titel stecken? Ja, ihr könnt mal die Version vom Otto angucken und dem Schmitz da, gell, so ganz, ganz toller Film, ganz tolle Dings drum, aber der kommt nicht in der Bibel vor. Dinner for One, welche Predigttext könnte dahinter stecken? Komm, raten mal. Nee, Hoili, das hatten wir schon. Nein? Also eine Begegnung von Jesus real damals? Okay, verraten, Spielverderber. Ja, ganz genau, Rebecca. Danke. Nee, ist doch supi, genau. Dinner for One, genau. Wir lesen mal miteinander Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich danke dir, Jesus, für diese Begegnung, Herr. Und dass du durch diese Begegnung zu uns sprichst. Dass du mir die richtigen Worte gibst und dass wir im Geist wach sind, auch wenn die Zeit vorangeschritten ist, dass unsere Seele hungert nach dem, was du uns offenbaren möchtest heute Morgen. Ob hier oder daheim an den Bildschirmen. Danke, dass du, Heiliger Geist, keine Grenzen kennst, sondern uns Offenbarung gibst heute Morgen jedem frisch jetzt von deinem Reich. Amen. Okay, zugegeben, Dinner for One ist vielleicht ein bisschen falsch, weil ich glaube, dass im Haus um Zachäus die Hütte gebrannt hat. Bin ich wieder ein bisschen... Ja, der ist ein bisschen locker manchmal. Jetzt müsste passen. Da war wahrscheinlich was los. Jesus kommt zum Essen. Ihr ganze Bedienstete, da war wahrscheinlich die Hütte hat gebrannt. Also war nicht wirklich Dinner for One. Ne? Weiß gar nicht, ob die Jünger dabei waren oder nicht. Steht da gar nicht dabei. Vielleicht waren sie mit dabei. Also, ja, und vielleicht war es doch Dinner for One, weil Jesus Zachäus im Fokus hatte. Er hat Zachäus, du bist mir wichtig. Und wisst ihr, mich ärgert was in dem Text unheimlich. Ärgert euch auch irgendwas in diesem Text, wenn ihr das so lest? Also ich habe mich schon ein bisschen über Gott aufgeregt. Oder über der Lukas, der das aufgeschrieben hat. Jetzt guckt er mich wieder so fragend an hier. Was ärgert den Petrus? Mich ärgert, dass da nichts drinsteht, was Jesus mit dem Zachäus denn so alles gequatscht hat. Nichts. Ich will zu dir, ich komme vom Baum runter, die haben sich aufgeregt und jetzt gebe ich alles der Armen und bin bankrott. So what, Jesus? Es steht nichts drin, was in diesem Haus geschah, dass dieser Mann, der sein ganzes Leben von Betrug gelebt hat, sich an Menschen bereichert hat, sie erpresst hat, da steht's ja drinnen. Es steht nichts drin, was diesen Mann bewegt hat, sich von heute bin ich noch stinkereich in Privatinsolvenz zu gehen. Also ich habe jetzt nicht Mathematik studiert, aber eins war mir klar, wo ich das gelesen habe. Die Hälfte vom Besitz gibt er der Arme. Und was er erpresst hat, ich gehe davon aus, das meiste, das gibt er das Vierfache zurück. Also die Hälfte ist schon mal weg und die restliche Hälfte soll das abdecken, was er an Erpressten vierfach zurückgibt. Ich habe keine Zahlen, Daten und Fakten, was er alles erpresst hat drum und dran, aber der Kerl ist bankrott, oder? Der Kerl hat nichts mehr, der muss vielleicht nur Geld aufnehmen, um weiterzugeben, oder? Markus? Ja, also die Zahlen und Fakten sind nicht 100%, aber der Kerl ist hinterher, aus meiner Sicht, ist der Privatinsolvenzanmeldungspflichtig, ja? Okay. Ah. Okay. Aha. Ja. Okay. Wenn die Frage, woher, dass du weißt, dass er 100.000 erpresst hat, die fällt mir jetzt gerade die Antwort. Ja, das war deine Logik, okay? Okay. Ja, aber das ist genau die Frage. Also, aber mal egal, ob er da, also von deiner Logik her stimme ich dir zu. Ich mache allerdings das Fenster auf, vielleicht hat er tatsächlich irgendwie Schulden machen müssen, wenn er irgendwo noch Geld bekommen hätte, um das zurückzuzahlen. Aber mal egal, ob er 10% noch übrig hat oder ob er... Was hat den Mann bewegt von seinem bisherigen Lebensstil, innerhalb von einer Begegnung mit Jesus radikal sein Leben zu verändern und was völlig Neues zu leben? Und da habe ich mich aufgeregt, dass darüber überhaupt gar nichts drinsteht in dem Text. Also so richtig geärgert hat es mir nicht. Ich fand es ein bisschen schade, dass von dem Dialog nichts drin war. Vor 2 Wochen die Frau im Jakobsbrunnen, da ist jeder Furz drin beschrieben. Ne? So mit das und Anbetung und Jerusalem und Juden und da und hier und dort und dann ganzes Kapitel und hier gar nichts. Und jetzt soll ich darüber predigen? Ja, was predige ich jetzt darüber? Ich habe gedacht, jetzt frage ich mal einfach euch. Was wären eure Antwort drauf, was in dem Gespräch mit Jesus, was da passiert ist? Also mich hat schon interessiert, was hat Zachäus gefragt? Hat Jesus nur zugehört? Oder hat Jesus ihm auch sowas gesagt wie, 5 Männer hattest du, ja, und der jetzige ist aber gar nicht ein Mann, du hast die Wahrheit gesprochen. Helf mir mal, dass ich meine Predigt weitermachen kann, weil die hört das hier nämlich auf. Na gut, hör nicht auf. Aber wenn es jetzt aufhören würde, was denkt ihr aus eurer Sicht, was ist da passiert? Margret? Oh ja, Sascha, Entschuldigung, und die ganze Leute heim, sorry.
Entschuldigung. Das Wichtige ist, dass Zachäus erkannt hat, dass Jesus ihn sieht, dass er ihn gerufen hat, ich möchte heute bei dir einkehren.
Okay, super. Es gibt ja keine falsche Antwort. Einfach nur so, was bewegt euch ja dazu, wenn ihr das so hört?
Also ich gehe einfach davon aus, der Zachäus, der wusste genau, was ich mache, ist nicht richtig.
Okay.
Also der wusste, hey, wenn ich jemanden betrüge oder erpresse oder sonst irgendwas, dann ist es falsch. Und ich denke einfach die Gegenwart von Jesus, der Geist, die Atmosphäre, die da war, die hat ihn sowas von überführt, dass er wusste ja schon, es ist nicht richtig. Und er wusste, hey, so kann ich nicht weitermachen, weil ich merke, hier ist was. Und das ist viel, viel mehr wert, als das, was ich mir jemals ergaunert habe, sage ich mal.
Amen. Super. Okay. Hat noch jemand einen Gedanke, den er loswerden will, bevor der Sascha zurückgeht? Die Anja?
Also, das geht so in deine Richtung, Margret. Die Zolleinnehmer sind ja, glaube ich, auch nicht wirklich angesehen gewesen im Volk.
Sie haben ihn ja auch versperrt, die Sicht, genau. Da kam mir das schon raus.
Also er hatte ja auch gar keine Chance und ich glaube, die haben vielleicht ein sehr reiches Leben, aber doch ein ziemlich einsames Leben geführt. Und dass jetzt so eine Berühmtheit wie Jesus, weil ich glaube, es muss ihm ja irgendwie zu Ohren gekommen sein, dass da jemand ist und dass dieser große Meister, dieser Rabbi, ihn jetzt wirklich da oben auf dem Baum wahrnimmt und sieht, und sich dann noch zu ihm einlädt, ich glaube, das muss schon überwältigend für ihn gewesen sein.
Ja. Zachäus hat sich ja auch voll nach ausgestreckt, Jesus zu bewegen. Also das.
Ja.
Also er hat ja einen Schritt getan.
Ja. Alles Antworten, die ihr in meine zwei Punkte, die mir darin wichtig geworden sind, genauso wiederfindet. Finde es ganz toll, weil steht tatsächlich nichts drin. Wir lesen die Fakten. Wenn wir die Fakten angucken, sehen wir tatsächlich, dass da jemand ist, der bislang aus seinem Lebensstil von sich Reichtum anzueignen, durch Ungerechtigkeit, die er ausgeübt hat, irgendein Bewusstsein gefunden hat in der Gegenwart von Jesus. Vielleicht war das vorher schon da und da kam noch die Bestätigung, das dazu geführt hat, dass er tatsächlich mit seinem Leben aufgeräumt hat. Dass er imstande war, die Wahrheit von seinem Leben anzugucken und dass es nicht nur dabei geblieben ist, sondern dass es in eine Aktion geführt hat, wo ihm was anderes viel wichtiger war, als das, was ihm bislang wichtig war. Das sehen wir da drin. Und das begeistert uns schon mal unheimlich, dass diese Begegnung mit Jesus Menschenleben verändert. Und das tut's, egal wie lange wir im Glauben sind. Das tut's wahrscheinlich, bis wir mal vor ihm stehen. Und das wird's wahrscheinlich uns immer noch verändern. Aber eine Begegnung mit Jesus verändert wirklich das Leben, wenn wir uns drauf einlassen. Und da war das, was der Markus gesagt hat, schon da. Er hat ja Jesus gesucht. Er war ja bemüht, irgendwie diesen Jesus zu spüren und vielleicht auch gehofft, dass er ihn sieht. Und so war es dann letztendlich auch. Und da mein erster Punkt, was mir wichtig war, ist, was ich erahne, was da passiert sein könnte. Das sind jetzt keine theologische Auslegungen, sondern nur Vermutungen von mir ist, dass das Gleiche passiert ist wie bei dieser Frau an diesem Brunnen, diese samaritanische Frau. Dass diese geistliche Atmosphäre der Gnade, die Jesus in sich getragen hat, die spürbar um ihn herum war, dass Menschen, wenn sie in seinen Dunstkreis kommen, sagt man oft so, ne? So der Dunstkreis, ich bin frisch duscht. Wenn man in den Dunstkreis von jemandem kommt, da berührt einen was, da spürt man was. Man nimmt den Geist von jemand wahr, oder? Sind wir mal ehrlich, jetzt sind wir geistliche Wesen, man spürt manchmal, oh, was ist da für ein Spirit dahinter? Und die Menschen, auch der Zachäus hat gespürt, diesen Geist von Jesus, diese Atmosphäre, wo seine Gnade und seine Heiligkeit zusammenkommen. Und ich glaube, in dieser Atmosphäre war die Frau, war es ihr möglich, die Wahrheit von Jesus zu nehmen, um frei zu werden. Und ich glaube, in dieser Atmosphäre, wo Zachäus hat er gewusst, dass Jesus alles von ihm weiß. Und er hat sich nicht verurteilt gefühlt in der Gegenwart von Jesus. Er hat sich nicht verdammt gefühlt in der Gegenwart von Jesus. Und ich glaube, deswegen hat ihm diese Atmosphäre es möglich gemacht, sein ganzes Herz zu öffnen und sein Leben radikal neu auszurichten. Und ich würde sie gern jetzt, ab und zu spüren wir es, die Atmosphäre von Jesus. Aber ich würde sie mal so gern live, was würde ich darum geben, wenn Jesus jetzt da wäre, nur mal 5 Minuten seiner Gegenwart, seiner Atmosphäre zu schmecken. Und gleichzeitig, die Karen hat es vorhin gesagt, ist das möglich, weil er lebt in uns. So, das nächste Bild habe ich schon ein bisschen gezeigt vorher, auch so sehr. Ich habe mich gefragt, mit welchen Augen, holen wir uns nochmal in Erinnerung zurück, Zachäus auf dem Maulbeerbaum. Keine Ahnung, wie er sich da oben gefühlt hat. Und dann kommt Jesus und die Blicke treffen sich. Und dann treffen sich die Blicke. Und habe mich gefragt, mit welchen Augen hat Jesus diesen Zachäus angeschaut? Und was hat Zachäus in den Augen von Jesus wahrgenommen? Und wisst ihr, dieser Satz, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus Gast sein, den kann man auf ganz unterschiedliche Arten betonen, oder? Hey Zachäus, wir haben echt mal ein Hühnle miteinander zu rupfen heute Abend. Nicht das, wo in meiner Suppe landet, sondern das, wo zwischen uns liegt, weil Kollege, du machst ein paar Dinge, die sind in deinem Leben nicht so wirklich in Ordnung. Es wird mal Zeit, dass man das hier öffentlich zur Sprache bringt. Bereite dich vor, gürte dich wie ein Mann, wie Gott zu Hiob sagt, gürte dich wie ein Mann, ich komme heute Abend zu dir. Ne? Das wäre so die gesetzliche Big Brother Version. Ich kriege die gar nicht gut hin. Also wenn das jemand so ganz böse rüberbringen kann, darf er gerne nach vorne kommen. Wir haben noch ein bisschen kreative Zeit. Aber ich glaube nicht, dass das die Augen von Jesus waren und auch nicht die Betonung, sondern hey, Zachäus, ich sehe, du wartest schon lange auf mich. Und ich spüre, dass du mit deinem Leben schon lange zu kämpfen hast. Und ich bin die Antwort für deine Frage, Zachäus. Ich bin die Lösung für all deine Probleme, Zachäus. Und ich bin die Gnade, die dich wieder zurückbringt zu dem ursprünglichen Ziel deines Lebens, die dich in Verbindung mit dem bringt, was du im Irdischen nie gefunden hast. Und Zachäus, ich habe dich so lieb und ich komme heute Abend zu dir ins Haus. Das ist brutal, wie schnell man abklingt ist, gell? Ganz brutal. Wir haben alle gewusst, dass es irgendein Handy ist, gell? Und trotzdem interessiert uns, wer wartet. Genau so hat sich Zachäus vielleicht von den Menschen gefühlt, die ihn gesehen haben. Und dann war da wirklich Jesus und hat gesagt, ich möchte zu dir heute Abend kommen, Zachäus, weil ich spüre deinen Hunger. Und ich glaube, dass es genau der Herzschlag ist, den er wahrgenommen hat. Und deshalb hat er keine Angst vor dieser Begegnung. Und wisst ihr aber, ich muss es vorlesen, dass ich das nicht übergehe hier. Ein Satz, der mir echt wichtig ist. Nicht Verurteilung von Menschen aufgrund ihrer Sünde führt zu deren Lebensveränderung, sondern nur dann, wenn Menschen die annehmende Gnade Gottes in der Atmosphäre wahrnehmen, dass sie sich mit ihren Geheimnissen der Sünde öffnen können, dass sie sich der Wahrheit stellen können, ohne verurteilt zu werden. Das führt zu einer wahren Lebensveränderung. Das ist mir irgendwie deutlich geworden. Nicht, der hat gewusst, das Gesetz ist dazu da, dass wir spüren, wir haben Sünde in unserem Leben. Aber dann braucht es diese verändernde Gnadenatmosphäre, die bei Jesus einfach da war, damit sich das Menschenleben innerlich radikal verändern kann. Und Jesus hatte keinen verurteilenden Blick, weder bei dieser Frau, die Ebrecherin war, noch bei einem Zachäus, noch bei all den anderen Begegnungen. Er war knallhart gegenüber dieser religiösen Renite, die sich irgendwie aufgrund ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit das Reich Gottes erkaufen wollten. Mit allen anderen war er dieser barmherzige Vater, war er diesem Freund, der diesem Zachäus begegnet ist. Und ich habe gedacht, das ist was, wo ich mir wünsche für mein eigenes Leben, wo ich lange nicht in der Lage war. Dass eine Atmosphäre in uns pulsiert durch den Geist Gottes. Dass Menschen sich frei fühlen, über alles zu reden. Und man spürt heute Morgen hier, wir haben eine Atmosphäre unter uns langsam, die das möglich macht. Und ich wünsche mir das, dass egal wer hier reinkommt, egal was ihn bewegt, dass er wahrnimmt, hier werde ich nicht verurteilt. Hier trifft mich kein Blick, der mir sagt, oh, du musst zuerst ein paar Dinge ändern, bevor du hier reinkommen kannst, sondern dass wir Menschen aufnehmen können und die Liebe sie automatisch verändert. Und mir hat es erinnert an einen tollen Glaubensheld, an einen Apostel Gottes, der ein gutes Ende genommen hat. Oh, ich liebe die, wenn sie ein gutes Ende nehmen. Ich brauche das, ich brauche ein Happy End. Und der Smith Wigglesworth war einer. Klempner von Beruf, gestottert, seine Frau hat Angst gehabt vor seiner ersten Predigt, die saß ganz hinten in der letzten Reihe, dachte, wenn der predigt, das geht alles schief. Und dann kam der Geist Gottes und sie war erstaunt über das Wunder Gottes in ihrem Mann. Und ich habe seine Biografie daheim und einmal habe ich gelesen von ihm, also der Satz steht da halt drauf, weil ich kein anderes Bild von ihm ohne Satz gefunden habe, aber wenn er euch was sagt, dann dürft ihr ihn gerne fotografieren. Er schreibt von einer Begegnung, wo ihm mitten auf dem Feld eine Person begegnet ist und die Person, er hat nicht mal was gepredigt, wusste gar nicht, wer es ist, und die Atmosphäre in dem Smith Wigglesworth war so stark, dass die Person niedergefallen ist. Die hat geweint, hat ihre Sünde bekannt vor diesem Smith und hat Buße getan. Einfach so. Einfach so. Weil der Heilige Geist in diesem Smith ganz stark da war. Und Karen, das ist so eine ermutigende Botschaft heute Morgen gewesen. Weißt du, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wenn diese Gnade in uns lebt, ganz tief, und diese barmherzige Blicke des Vaters wir für uns mal ergriffen haben, dann spüren das Menschen. Und vielleicht passiert es uns tatsächlich mal, dass jemand über sein Leben erzählt, ohne dass wir ihn danach gefragt haben. Und dass er uns Dinge beichtet, ohne dass wir ihn gefragt haben. Und wir ihm einfach Vergebung und Erlösung durch Jesus zusprechen können. Das ist meine Hoffnung. Ich habe gedacht, das will ich. Da ist ein Zachäus, der sagt, ich will zu Jesus. Also, und Jesus lädt sich nur selber ein. Und dann passiert in der Atmosphäre von Jesus eine Lebensveränderung. Das wünsche ich mir, dass Menschen in der offenen Tür, in unserer Kleingruppe, in deinem Alltag, wo du unterwegs bist, egal ob auf der Arbeit, beim Einkaufen, an der Kasse, irgendwo, dass Menschen die Atmosphäre des Heiligen Geistes in uns spüren und wahrnehmen und berührt werdet und auf einmal Dinge erzählen, die sie vielleicht gar nicht erzählen wolltet. Und auf einen Schlag ihr Leben sich verändert, weil sie in dir, in mir, in uns Jesus begegnen. Amen. Ah, ich wünsche mir das. Genau. Kommen wir auf die Zielgerade. Also es war für mich auch ganz stark diese Atmosphäre in Jesus, die zu einer Lebensveränderung geführt hat. Und das andere ist, was neben dieser Atmosphäre mir noch wichtig wurde, das war tatsächlich dieses Signal von Jesus an Zachäus, ich habe Interesse an dir. An dir ganz persönlich und an deiner Lebensgeschichte. Ich möchte zu dir heute Abend einkehren. Alle anderen hier, Tausende, lasse ich mal stehen. Du suchst mich, und suchst mich von Herzen, ich will mich von dir finden lassen, Zachäus, und ich komme zu dir. Ich habe Interesse an dir und deiner persönlichen Situation. Und Jesus ging unvoreingenommen auf diese Menschen zu. Und er hat sich unvoreingenommen, das ist mir wichtig, dieses Wort, er hat sich auf die Menschen eingelassen. Er hat sich Zeit genommen für diese Menschen. Und dieses Einlassen auf Menschen, sich Zeit nehmen für Menschen, in die Beziehung investieren für diese Menschen, dieses unvoreingenommene, ich habe Interesse an dir. Ich glaube, allein das hat in dem Zachäus das Herz geöffnet, dass er völlig offen war für die Botschaft von Jesus. Jesus hat sich auf die Menschen eingelassen und das hat ihr Herz so geöffnet und es ihnen so einfach gemacht, dass sie sich auf Jesus und seine Botschaft einlassen konntet. Und ich glaube, darin steckt ein Geheimnis auch für uns. Ganz persönlich, aber als Gemeinde. Er kam nicht nur in die Welt, Jesus. Und Gott hat nicht nur Interesse an dieser Welt, ganz allgemein, sondern er hat Interesse an der persönlichen Welt eines jeden Einzelnen. Von uns hier, aber vor all die Menschen, die in unserem Haus Eukos in unserem Beziehungsnetz leben und unterwegs sind. Und das haben die Menschen gespürt, 100%, dass sich Jesus auf den Menschen eingelassen hat. Ohne Vorurteile, ohne Verdammnis, ohne Bewertung ihres Lebens. Jesus hat es ja nicht gut geheißen, was Zachäus tat, aber das hat für ihn zuerst mal keine Rolle gespielt, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und darin liegt für mich echt ein Geheimnis verborgen. Und in diesem vertrauten Miteinander konnten sie sich öffnen. Und ihr Leben wurde radikal verändert. Wisst ihr, manchmal habe ich Angst, in einem Gespräch mit Menschen überwältigt zu werden. Das hängt mit meiner Kindheitsgeschichte zusammen, mit missbräuchlichen Themen. Vielleicht kämpfst du mit ähnlich und denkst, oh, wenn ich da in was reinkomme, komme ich da wieder raus. Was passiert mit mir in einem Gespräch? Und Jesus war frei von dieser Angst, überwältigt zu werden. Deswegen konnte er mit jedem reden. Im Alten Testament durfte man mit nichts Aussätzigem, Unreine in Berührung kommen, weil an das Unreine selber unrein machen konnte. Im Neuen Testament berührte Jesus das Unreine, du bist jetzt nicht unrein, ne? Aber er berührte das Unreine, damit das Unreine rein wird. Und ich glaube, wir müssen die Angst verlieren, dass wir im Umgang mit sündhaften Menschen in sündhaften Milieus zu Sündern werden. Dann haben wir es. Dann haben wir noch zu viel Gesetz und Angst vom Alten Testament in uns. Ich glaube, in uns darf die Vision wieder wachsen, zu sagen, genau da reinzugehen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht äußerlich reich und glücklich sind wie der Zachäus, aber die innerlich schreien nach Erfüllung, weil es sie nirgends gibt, außer bei Jesus. Jesus hatte keine Angst, überwältigt zu werden in dem Gespräch. Und ich glaube, wenn Christus in uns lebt, brauchen wir das auch nicht. Wir brauchen keine Angst davor haben, Sünder zu werden, wenn wir mit sündigen Menschen unterwegs sind. Ganz im Gegenteil, wir bringen Licht und Hoffnung für die Menschheit in diese Welt. Und ich glaube, ich weiß, wir müssen uns immer wieder mit Dingen beschäftigen hier und drum und dran. Und manchmal vergisst man all diesem Beschäftigtsein wirklich die Vision und den Auftrag, den Jesus für uns noch hat. Und er möchte uns heute Morgen wieder einladen, zu dem zu werden, wo Jesus hier unterwegs war, in Menschen Zeit zu investieren, um ihnen die gute Botschaft zu bringen. Ja, sie einzuladen, klar, in den Gottesdienst, aber das fängt dort an, wo man lebt, wo man im Umfeld unterwegs sind, ob das dein Nachbar ist oder dein Arbeitskollege. Jesus ruhte in solche Gespräche in sich selber. Das ist echt cool. Der hat keine Durchsetzungsstrategie entwickeln müssen, um irgendjemanden zu überzeugen. Der hat manchmal die Pharisäer die klare Botschaft vermittelt, wie er sie sieht in ihrer Selbstgerechtigkeit. Aber alle anderen hat er mit auf den Weg genommen. Und ich habe empfunden, in dieser Begegnung von Jesus liegt ein Geheimnis für uns. Und das Geheimnis hat zwei Wirkrichtungen. Mit denen schließe ich ab. Die erste Wirkrichtung, die ist an dich gestellt. Mit der tollen Botschaft, Jesus sieht dich. Und du musst auf keinen Maulbeerbaum dieser Welt gehen, um von Jesus gesehen zu werden. Und Jesus hat Interesse an dir. Und Jesus lässt sich auf deine persönliche Situation ein. Er hat auch keine Angst davor, wie schlimm die gerade ist oder welche Vorwürfe du gerade vielleicht an ihn hast, wie blöd sich gerade alles anfühlt. Sondern Jesus, er hat absolutes Interesse an dir. Er kam in die Welt damals, er kam in die persönliche Welt von einzelnen Menschen damals und er möchte heute in deine persönliche Welt hineinkommen. Und wenn du vielleicht frustriert und enttäuscht bist und denkst, ja, ich glaube zwar, aber mehr will ich von diesem Jesus auch nicht. Ich lade dich ein, wirklich, dass du dein Herz wieder verletzbar und öffnest. Und ein Bibelvers, der kam mir dazu, der passt so, das ist der Hammer, Offenbarung 3, Vers 20. Vielleicht kennt ihr den. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Ja, wow, es gibt keine bessere Predigtzusammenfassung wie dieser Vers in der Offenbarung. Und wenn du heute hier bist und denkst, ja, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber meine Herzenstür ist irgendwie ein bisschen verschlossen ihm gegenüber. Doch was auch immer. Haben wir heute Gebet, Ute? Vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, Jesus, ich möchte dich wieder ganz spüren. Ich möchte zurück zu dieser ersten Liebe. Aber ich habe eine Mauer gebaut um mein Herz, weil ich enttäuscht bin. Weil ich vielleicht frustriert bin. Jesus steht da und klopft an. Im Alpha-Kurs haben wir das Bild immer, gell, von der Tür, die nur einen Griff hat. Diese Tür, in der Jesus anklopft, die hat keinen Griff außer, sondern die Tür hat nur einen inneren Griff, wo du aufmachen kannst. Und dann verspricht er, er kommt in dein Leben. Ich gucke schon nach dem Mikro. Und er wird mit dir essen, Gemeinschaft haben. Es geht Jesus niemals um Religion. Niemals um Religion. Das haben wir Menschen draus gemacht. Ihm ging schon immer, und das sehen wir in den Begegnungen, immer um Beziehung. Amen. Und das war die erste Wirkrichtung an dich. Und die zweite, Und der Lobpreiser darf gerne nach vorne kommen, wenn ihr noch ein Abschlusslied habt. Die zweite Wirkrichtung ist die, dass Jesus an all den Menschen interessiert ist, die um uns herum leben, die ihn vielleicht noch nicht kennen, aber ihr sie kennt. Dass diese überfließende Liebe, die ihr von Jesus empfangt, auch weiter fließen darf an andere Menschen. Dass so wie Jesus dem Zachäus begegnet ist, dass er durch dich heute noch deine viele Zachäuse in dieser Welt begegnet. Ich raschel ein bisschen, ihr nehmt es mir nicht übel. Jesus ist interessiert an dieser verlorenen Welt. Und ich entdecke leider viel zu oft in mir drin ein verurteilendes, ein richtendes Inneres in mir. Und mein Blick für verlorene Menschen, die blöde und böse Dinge tun, ist oft nicht mit dieser frohen Botschaft von Jesus, sondern eher mit diesem: Oh Welt, wenn doch Jesus kommen würde und dich in die Hölle schmeißen würde. Das waren nicht die Gedanken von Jesus. Er kam in diese Welt, um sie mit sich zu versöhnen. Und ich glaube, dass wenn wir Menschen begegnen, nicht missionierend, als Missionsopfer auf der Straße sehen, dass ich mal wieder was getan habe vor Jesus. Wenn wir ihnen nicht begegnen mit dieser Verurteilung, dass wir es doch besser wissen, sondern mit dieser Herzenshaltung, dass wir uns auf ihre persönliche Welt uns einlassen, dass wir Interesse an ihnen haben. Ich glaube, dass es dann Menschen möglich wird, sich auf die frohe Botschaft von Jesus einzulassen, die wir in uns tragen. Wir glauben oft als Christen, wir kommen, erzählen es von Jesus und die Leute glauben. Mag funktionieren. Vielleicht funktioniert das auch kurzzeitig auf der Straße. Damit Christen müssen bei uns anfangen, tiefe Beziehungen zu bauen, um in einer Ehrlichkeit und Offenheit uns aufeinander einzulassen, uns die Herzen zu teilen, damit die Botschaft ankommen kann. Und ich glaube, die Menschen in der Welt sind es wert. Dein Arbeitskollege ist es wert. Dein Nachbar ist es wert, dass du Interesse an ihm hast, dich auf ihn einlässt. Und genauso mein Nachbar und mein Arbeitskollege. So, dass jetzt ihr und mir rüberkommen, sorry. Ja. Und Jesus, ich danke dir so sehr für diese Begegnung mit diesem Zöllner, der sein Leben radikal verändert hat, weil du ihm begegnet bist. Und Jesus, wir wünschen uns das so sehr, dass es heute noch stattfindet in unserem eigenen Leben. Jesus, und ich bete, dass du kommst und uns ganz neu begegnest heute Morgen. Danke, Jesus, dass du Interesse zeigst an jedem von uns. Danke, Jesus, dass du dich auf unsere Lebenswelt einlässt. Dass du hier hereinkommst in die persönliche Lebenswelt von jedem von uns Einzelnen. Egal, wie groß die Tragödien oder wie riesig die Freude gerade ist, die wir erleben, Jesus. Du bist der ruhende Fels und die Liebe des Vaters. Und du trägst eine Atmosphäre, Jesus, die es uns möglich macht, uns einfach bei dir auszuheulen, auszukotzen oder uns einfach freudig zu freuen wie ein kleines Kind. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute immer noch ein riesiges Interesse hast an all den Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Und ich bete, dass du eine Atmosphäre in uns schaffst, die es Menschen möglich macht, sich echt auf dich einzulassen. Dass du in uns, Vater, diese Barmherzigkeit zuerst mal uns selber erfahren lässt, die wir bei dir haben, Herr. Damit diese Barmherzigkeit von uns fließen kann. Dass Ströme lebendigen Wassers, die wir trinken von dir, Vater, von uns wegfließen, Jesus. Dass das lebendige Brot, das wir in dir essen, Jesus, wir verteilen können an die Menschen um uns herum. Und ich bete, dass du uns als Gemeindefamilie so durchdrängst mit dieser Atmosphäre, Herr, dass es tatsächlich heute unter uns geschieht, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass wir einfach nur dabei sein dürfen, dass wir uns nicht anstrengen müssen, irgendwas zu erfüllen, Herr, sondern dass alles, was wir erleben, du durch uns lebst, Jesus. Und danke, dass das ein Christsein ist, das uns wirklich entspannen darf, wo wir beobachten, was dein Geist in uns auslöst. Amen.